Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Wie geht es der Solarwirtschaft in Deutschland? Der Ausbau der Sonnenenergie schreitet voran, aber profitieren davon auch europäische Hersteller? Wir berichten vom Beginn der Messe Intersolar in München. Welche gesetzliche Krankenkasse ist die richtige für mich? Was es bei dieser Frage zu beachten gibt, auch dazu mehr in dieser Sendung. Und die EU-Kommission hat, wie eben in den Nachrichten gehört, den Weg für Defizitverfahren gegen Italien und Frankreich geebnet. Zunächst aber zum Bundeswirtschaftsminister. Er bricht heute auf zu einer Reise nach Asien. Erster Stopp ist Südkorea, dann geht es nach China. Lissy Kaufmann berichtet.
Vor allem wirtschafts- und handelspolitische Themen, aber auch die Klimapolitik stehen im Vordergrund der Asienreise von Vizekanzler Habeck. Mit dabei Bundestagsabgeordnete und Vertreter der deutschen Wirtschaft. Der erste Halt in Südkorea ist ein Besuch bei Freunden. Für Deutschland ist das Land der zweitwichtigste Exportmarkt in Asien und ein Partner auf der Seite des Westens im Ukraine-Krieg. Der schwierige Teil der Reise beginnt dann am Freitag. Dann reist Habeck weiter nach China, einem der wichtigsten Wirtschaftspartner Deutschlands. Die Reise fällt in eine Zeit angespannter Handelsbeziehungen. Die EU-Kommission plant Ausgleichszölle auf chinesische E-Autos. Sie wirft China vor, eigene Firmen zu subventionieren und damit gegen Handelsregeln zu verstoßen. China hat bereits Gegenmaßnahmen angekündigt. Abhängigkeiten von China reduzieren, sich aber nicht völlig entkoppeln, so sieht es die China-Strategie der Bundesregierung vor. Für Vizekanzler Habeck dürfte der Besuch ein Drahtseilakt werden.
Und diesen Ausblick auf die Asienreise des Bundeswirtschaftsministers nehmen wir mit in den Börsensaal in Frankfurt am Main. Berichterstatter für uns ist heute Samir Ibrahim. Herr Ibrahim, ja, die drohenden Strafzölle für den Import von chinesischen Elektrofahrzeugen, chinesische Technik für den hiesigen Mobilfunkausbau und Südkorea als Deutschlands zweitwichtigster Exportmarkt in Asien. Wie schaut man an der Börse auf diese Asienreise?
Na, man beobachtet sie und hofft, dass da ordentlich was bei rüberkommt bei den Verhandlungen, die der Wirtschaftsminister dort haben wird. Ich habe vorhin mit Edgar Wald gesprochen, das ist der Chefvolkswirt vom Bankhaus Metzler, großer Asienkenner. Und da der Wirtschaftsminister ja quasi keine Wirtschaftsvertreter hat, jedenfalls nicht von den großen Konzernen, so wie das der Kanzler neulich gemacht hat, habe ich ihn eben gefragt, ob es eher eine politische Reise ist als eine, die auf Wirtschaftsthemen abzielt.
Gleich gibt es sicherlich politische Aspekte. Die Südkorea hat ja die Ukraine auch stark unterstützt. Und ich denke, die demokratischen Länder sind ja insgesamt enger zusammengerückt, jetzt vor dem Hintergrund der geopolitischen Veränderungen. Also Japan, Südkorea, die G7-Staaten ist sicherlich wichtig. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Südkorea sehr, sehr innovativ ist und wir in immer mehr Technologien von Südkorea auch abhängig sind. Also wir importieren viel Hochtechnologie aus Südkorea. Von daher ist ein ganz wichtiger Handelspartner für uns. Und wir in Deutschland haben ja eine Innovations- und Investitionsschwäche. Und ich denke, oder ich hoffe, dass Herr Habeck versucht auch zu lernen von Südkorea, wie wir auch in Deutschland wieder innovativer werden können.
Was können wir denn als Deutsche dann einem Land wie Südkorea bieten?
Sicherlich ist gerade die Europa als Markt für Südkorea natürlich sehr interessant. Und Deutschland ist natürlich da auch ein großes Land. Natürlich haben wir auch gerade im Maschinenbau interessante Angebote, sicherlich vielleicht auch im Automobilbereich bei den Premium-Herstellern haben wir Angebote. Aber wir müssen hier in Deutschland tatsächlich aufpassen, dass wir nicht immer weiter zurückfallen bei Innovation, bei Hochtechnologie. Also da müssen wir uns wirklich sehr, sehr stark anstrengen, um auch noch in Zukunft relevant zu bleiben.
Nun ist Südkorea ja nur die erste Station dieser Reise durch Asien. China wird sicherlich ein ganz schwieriger Block auch werden. Was erwarten Sie da an Möglichkeiten, die der Wirtschaftsminister hat?
Man darf nicht vergessen, dass sich die Lage komplett geändert hat. Chinesische Unternehmen haben sich technologisch in den letzten Jahren sehr stark entwickelt, gerade auch im Hochtechnologiebereich. Sie sind sehr innovativ geworden, haben Produkte mit sehr guter Qualität zu niedrigen Preisen und sind damit ein sehr, sehr ernsthafter Wettbewerber für deutsche und europäische Unternehmen geworden. Und es droht in den nächsten Jahren eine sehr starke Exportwelle aus China nach Europa, die dazu beitragen können, dass viele deutsche und europäische Industrieunternehmen vom Markt verschwinden. Also wir haben hier doch ein gewisses Risiko, dass wir hier eine Deindustrialisierung Europa erleben könnten. Und ich denke, es ist wichtig, dass Herr Habeck erklärt, dass wir deshalb über Zölle nachdenken, die unsere Industrien schützen, damit die sich anpassen können. Also Zölle können immer nur temporäre Maßnahmen sein, die Zeit erkaufen, damit Unternehmen sich anpassen können. Also permanent Zölle zu implementieren wäre meiner Meinung nach falsch und problematisch, sondern es wäre halt wichtig, temporär jetzt Zölle zu erheben, damit europäische Unternehmen sich an das veränderte Umfeld anpassen können. Und ich denke, es ist wichtig, dass er das erklärt, damit China nicht zu starke Gegenmaßnahmen ergreift.
Nun ist das aber ja auch eine europäische Angelegenheit. Was kann ein deutscher Wirtschaftsminister da in China erreichen?
Direkt kann er nichts erreichen. Er kann vielleicht nur die deutsche Position erklären und für Verständnis werben. Und ich denke, auch in Deutschland haben wir eine Situation, dass es der Unternehmenssektor nicht einheitlich der Meinung ist, dass Strafzölle problematisch sind, sondern es gibt unterschiedliche Branchen. Und Branchen wie Premium-Automobilhersteller, die sehr stark abhängig sind von China, sehen natürlich die Zölle eher kritischer. Unternehmen, die jetzt sehr stark im Wettbewerb sind mit chinesischen Unternehmen, sind natürlich diesen Zöllen eher positiv gegenüber gestimmt. Es gab ja auch kürzlich die Umfrage im Handelsblatt, die gezeigt hat, dass eine Mehrheit der deutschen Unternehmen Zölle befürwortet.
Wir sehen ja jetzt auch in der letzten Zeit, dass Asien immer wichtiger wird, immer mehr Bedeutung für den Welthandel erlangt. Kann sich Deutschland, aber eben kann sich auch Europa da strategisch gut positionieren?
Ich denke, wenn man jetzt einfach nur auf die nächsten 10 Jahre schaut und einfach nur auf die demografische Entwicklung, dann haben wir eine Situation, dass auf dem Kontinent Europa die Arbeitskräfte schrumpfen werden. Und es wird der einzigste Kontinent sein, auf dem die Arbeitskräfte schrumpfen, was natürlich die Wachstumschancen in Europa stark begrenzt. Das heißt also, wenn deutsche Unternehmen wachsen wollen, müssen sie ins Ausland gehen. In Asien aber ist das Bild extrem heterogen. Also wir haben Länder wie Indonesien mit Indien, wie Indien mit sehr jungen Bevölkerung, mit sehr hohem Wachstumspotenzial. Aber wir haben Länder wie China, Südkorea, Taiwan, Japan mit einer schrumpfenden Bevölkerung. Von daher denke ich, die spannenden Märkte für deutsche Unternehmen werden eher die Märkte sein in Südostasien, Indien, Indonesien und andere mit eher jungen Bevölkerungen, die noch sehr viel Wachstumspotenzial haben.
Sagt Edgar Weig, der Chefvolkswirt vom Bankhaus Metzler. Und wie gesagt, das Interview haben wir vorhin aufgezeichnet.
Ja, Herr Ibrahim, an den US-Börsen wird heute wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Fehlen da die Impulse bei Ihnen in Frankfurt?
Ja, kann man so sagen. Ist ja immer so, 18.112 Punkte stehen jetzt hier. Das ist ein Minus von 0,1%.
Besonders auffällig heute die Aktie von SMA Solar. Wir berichten gleich noch von der Messe Intersolar, aber was ist da los?
Ja, SMA Solar hat gestern Abend eine Gewinnwarnung herausgegeben. Sie haben ihre Ziele zusammengestrichen. Das ist eine Folge der Europawahl und auch der eventuell bevorstehenden, dem Ausgang bei der US-Wahl. Man fürchtet eben, dass die Transformation, die wir momentan gesehen haben, dass die nicht mehr so weitergeführt wird wie zuletzt. Und das würde so SMA Solar direkt betreffen.
Der Chipkonzern Nvidia jetzt im Börsenolymp. Wie kommt's?
Ja, hat Microsoft und auch Apple überholt. Nvidia hat einen Aktiensplit vorgenommen, lockt jetzt eben auch Kleinanleger. Für eine Nvidia-Aktie gab es dann 10 Aktien und das lässt die Aktie insgesamt etwas günstiger werden, aber den Wert des Unternehmens umgekehrt eben auch steigern.
Dann schauen wir noch auf den Euro, die Anleihen und den Goldpreis.
Ja, der Euro bei einem Dollar 0,749. Die Umlaufrendite ist zurückgekommen auf 2,44% und der Goldpreis bei 2.329 US-Dollar. In Euro wurde es bei 2.169 gehandelt.
Vielen Dank an Samir Ibrahim in Frankfurt am Main. Auch wenn die Aktie von SMA Solar heute auf Talfahrt war, haben wir gerade in der Börse gehört, wird generell dennoch mit einem weiteren Ausbau bei der Solartechnik gerechnet. In diesem Jahr wird die neu installierte Leistung von Solarstromanlagen voraussichtlich im 2-stelligen Prozentbereich wachsen, so der Bundesverband Solarwirtschaft. Obwohl die Solarbranche insgesamt also floriert, sind die wenigen verbliebenen europäischen Hersteller von Solarmodulen weit weniger optimistisch. Grund sind die Überkapazitäten der führenden chinesischen Produzenten und der daraus resultierende Preisverfall. Michael Watzke aus München von der Messe Intersolar.
China, so weit das Auge reicht. Sogar die Sonne scheint Chinesin zu sein auf der Intersolar in München. Kein Land dominiert die Messe so sehr wie das Reich der Mitte. Mit Solarmodulherstellern ebenso wie mit Wechselrichter- und Batteriespeicherproduzenten wie etwa GrowWatt.
As a leading company in solar inverters and storage inverters, I think it's our privilege and also our responsibility to be here and present ourselves.
Es ist ein Privileg und eine Notwendigkeit, hier in München zu sein, sagt GrowWatt-Chef Jan Bo Wang. Die deutsche Konkurrenz Konferenz ist gleich nebenan.
Mein Name ist Christian Haferkamp, ich bin CSO von Senec.
Senec, mit Sitz in Leipzig und Köln, bietet Solar- und PV-Komplettsysteme an und kämpft gegen die Übermacht der Asiaten. Kann man sich als deutsches Unternehmen im stetig wachsenden PV-Markt überhaupt noch behaupten?
Absolut, das kann man. Ist eben die Frage auf der einen Seite, welche Teile macht man selber hier in Deutschland und welche auch nicht?
Senec, 650 Mitarbeiter, stellt seine Batteriespeicher in Deutschland her, kauft die Photovoltaikmodule aber in China. Dort sind die Preise viel günstiger. Sie haben sich im vergangenen Jahr teilweise halbiert. Schlecht für deutsche Hersteller, gut für Kunden, sagt Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft BSW.
Die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Allgemeinheit profitiert von preiswerten Solarmodulen. Und das ist auch wichtig, dass dieser Trend nicht gestoppt wird. Die Frage ist nur, wer spielt da mit? Wer ist in der Lage, zu gleichen Erzeugungskosten günstig Solarmodule zu produzieren? Was wir nicht gebrauchen können, sind Zölle und Marktzugangsbarrieren. Wir würden einen Protektionismuswettbewerb mit China nicht durchstehen können.
Stattdessen wünscht sich Körnig Investitionshilfen und Garantien für europäische Hersteller, denn die verringern die Abhängigkeit von Fernost. Für die deutschen Firmen sei der Marktkampf brutal, sagt Christian Haferkamp von Senec. Vor 2 Jahren teilten sich die 3 größten deutschen Anbieter, neben Senec noch Sonnen und E3DC, etwa 60% des Marktes.
Jetzt sind wir eher in einer Phase, wo wir schon intensiven Marktkampf haben, weil sich viele auf hohe Kapazitäten eingestellt haben.
Heute haben die 3 deutschen Anbieter noch rund 20% Marktanteil. Chinesische Firmen wie Huawei werden immer stärker. Kein Wunder, sagt BSW-Chef Körnig.
Richtig ist, Asien hat sehr konsequent seit 15 Jahren auf den Ausbau der Solarindustrie im eigenen Lande gesetzt. Zu diesen Zeiten saßen wir industriepolitisch, sage ich mal, in Deutschland, Europa noch auf den Bäumen.
Dorthin, auf die Bäume, wollen deutsche Firmen wie Senec auf keinen Fall wieder zurück. Christian Haferkamp fordert deshalb kluge Förderung. Schließlich gehe es um die Energiewende und darum, den Klimawandel zu bekämpfen.
Eine Unterstützung und Einzelförderung in Deutschland ist sehr sinnvoll.
Die EU-Kommission hat den Weg für Defizitverfahren gegen Italien, Frankreich und 5 weitere EU-Länder geebnet. Die Kommission stellte in ihrem heute veröffentlichten Budgetbericht fest, dass diese Staaten gegen die europäischen Schuldenregeln verstoßen. Stimmen Europas Finanzminister Mitte Juli zu, würden erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder Strafverfahren wegen Defizitverstößen eröffnet. Vor allem für Frankreich kommt der blaue Brief aus Brüssel in einem politisch heiklen Moment. Präsident Macron hatte nach massiven Verlusten bei der Europawahl für den 30. Juni Neuwahlen zur Nationalversammlung angesetzt. Jakob Mayer aus Brüssel.
Die EU-Kommission bereitet wegen zu hoher Neuverschuldung Verfahren gegen Frankreich, Italien und 5 weitere Mitgliedstaaten vor. Nach Ansicht Brüssels verstoßen auch Belgien, Ungarn, Polen, die Slowakei und Malta gegen die europäischen Schuldenregeln. Die Kommission wird deshalb den EU-Regierungen im kommenden Monat vorschlagen, Defizitverfahren gegen die betreffenden Länder einzuleiten. Den 7 verwarnten Staaten drohen im äußersten Fall Geldbußen. Solche Sanktionen wurden bisher aber nie verhängt. Nach den Worten des stellvertretenden Kommissionschefs Valdis Dombrovskis ist es noch zu früh, über mögliche Strafen zu reden. Gegen Rumänien ist schon ein Verfahren anhängig. Die europäischen Schuldenregeln waren wegen der Corona-Pandemie und wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine fast 4 Jahre lang ausgesetzt. Seit Ende April gilt der reformierte EU-Stabilitätspakt. Die Kommission kritisiert Deutschland wegen unzureichender Investitionen. Die Bundesregierung habe zwar Maßnahmen zur Investitionsförderung ergriffen, aber die reichten nicht aus und hätten bisher nicht zu wesentlichen Fortschritten geführt.
Nach diversen Pannen, Sicherheitsmängeln und 2 Abstürzen von Boeing-Maschinen 2018 und 2019 musste sich der Chef Dave Calhoun gestern den Fragen von US-Senatoren stellen. Zu Anfang der Anhörung entschuldigte sich der CEO bei den Familien der Opfer der 2 Abstürze der Maschinen vom Typ 737 Max. Claudia Sarre aus Washington.
I would like to apologize. Ich entschuldige mich für das Leid, das wir zugefügt haben, sagte Boeing-Chef Dave Calhoun und drehte sich zu den Hinterbliebenen der Absturzopfer um, die im Senatssaal im US-Kapitol anwesend waren. 346 Menschen waren damals bei den 2 Abstürzen einer Boeing 737 MAX ums Leben gekommen. Schuld an den Unglücken war ein Fehler in der Software MCAS, einem System, das die Piloten eigentlich bei der Steuerung des Flugzeugs unterstützen sollte. sollte. Damals drückte die Software die Nase der Flugzeuge herunter und die Piloten konnten nicht eingreifen. Die Familien der Absturzopfer verlangen schon lange, dass der Flugzeugbauer strafrechtlich verfolgt wird. Vor der Anhörung waren Hinterbliebene vor die Presse getreten und hatten Fotos der Absturzopfer hochgehalten. Einer von ihnen war Adnan Stumo. Es ist wichtig, die Sicherheit der fliegenden Öffentlichkeit zu erhöhen, aber die Leute ganz oben in den Führungsetagen müssen strafrechtlich angeklagt werden. Sie sind verantwortlich für 346 Tote, unter anderem für den Tod meiner Schwester und jedes Gesichts, das Sie hier sehen. Boeing steckt seit den Abstürzen in der Dauerkrise. Vor 5 Monaten war bei einer neuen Maschine des Typs Boeing 737-9 MAX kurz nach dem Start ein Teil der Kabinenwand herausgeflogen. Ermittler fanden heraus, dass 4 Befestigungsbolzen gefehlt hatten. Im März verlor eine Boeing beim Start in San Francisco einen Reifen. Zusätzlich hatte vor kurzem ein Whistleblower, ein ehemaliger Boeing-Ingenieur, dem Unternehmen Produktionsfehler bei dem Modell 737 Dreamliner vorgeworfen. Boeing-CEO Calhoun wies Vorwürfe zurück, dass dem Konzern im Wettbewerb mit seinem Rivalen Airbus Profit wichtiger sei als Sicherheit.
Much has been said about Boeing's culture. We've heard those concerns loud and clear. Our culture is far from perfect, but we are taking action and we are making progress.
Viel wurde über die Kultur bei Boeing gesagt. Wir haben das laut und deutlich vernommen. Unsere Kultur ist alles andere als perfekt, aber wir unternehmen etwas und wir machen Fortschritte, so der Boeing-Chef. Senatoren beider Parteien reagierten skeptisch auf seine Beteuerungen. Josh Hawley, Republikaner aus Missouri, nahm Calhoun regelrecht in die Mangel. Sie konzentrieren sich auf das, wofür sie angeheuert wurden. Sie sparen am falschen Ende. Sie verzichten auf Sicherheitsmechanismen. Sie sparen Jobs ein, weil sie jedes Stückchen Profit aus dem Unternehmen pressen wollen. Ich glaube nicht, dass die Angestellten das Problem sind. Ich glaube, sie sind es. Immer wieder fragte Senator Hawley Calhoun, wofür er so viel Gehalt bekomme. Der Boeing-Chef verdiente im vergangenen Jahr insgesamt $32,8 Millionen. Zum Jahresende hat der 67-Jährige seinen Rücktritt angekündigt. Noch ist nicht klar, wer ihm nachfolgen wird. Doch fest steht schon jetzt, sein Nachfolger wird keinen leichten Job haben.
Und zurück nach Deutschland. Experten erwarten, dass die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung in den kommenden Jahren tendenziell steigen werden. Schon nächstes Jahr wird mit einer Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge um mindestens 0,5 Prozentpunkt gerechnet. Kein Wunder, dass Versicherte vermehrt darauf schauen, was die eigene Krankenkasse an Leistungen bietet und ob der Wechsel zu einer anderen gesetzlichen Kasse sinnvoll ist. Durch den Wechsel zu einer günstigen Kasse können Versicherte je nach Einkommen rund 230 Euro im Jahr sparen, so jetzt die Stiftung Warentest. Dieter Nürnberger berichtet.
Der allgemeine Beitragssatz der gesetzlichen Krankenkassen liegt derzeit bei 14,6%. Das gilt für alle Anbieter und nur die Politik kann ihn verändern. Dass es dennoch unterschiedliche Beitragshöhen gibt, hängt mit den Zusatzbeiträgen zusammen, die jede Kasse für Extraleistungen erhebt. Für die meisten Versicherten dürfte der konkrete Gesamtbeitragssatz entscheidend für die Wahl einer Krankenkasse sein. Je niedriger, desto besser. Allerdings können ebenso die Extraleistungen der Kassen einen Blick wert sein, sagt Alisa Kostenow von der Stiftung Warentest. Denn die Zusatzleistungen unterscheiden sich von Kasse zu Kasse, was bei der individuellen Auswahl den Ausschlag geben kann.
Es gibt zum Beispiel Zuschüsse zur Zahnreinigung, zur Osteopathiebehandlung oder auch zu Reiseimpfungen. Dann hat jede Krankenkasse ein Bonusprogramm, für das sie das gesundheitsbewusste Verhalten ihrer Versicherten belohnt. Dann bieten die Krankenkassen Zuschüsse zu Gesundheitskursen oder sie bieten eigene Gesundheitskursen. Gesundheitskurse, also zum Beispiel einen Yogakurs oder Pilateskurs. Man kann Aquafitness machen.
Einige Kassen bieten beispielsweise auch besondere Vorsorgeuntersuchungen für Schwangere an oder für Kinder und Jugendliche Zusatzleistungen im Rahmen einer kieferorthopädischen Behandlung. Gut zu wissen also, neben einem günstigen Gesamtbeitragssatz können auch diese Extras bei der Erstattung helfen, Geld zu sparen. Zwei Beispiele.
Dass man zum Beispiel eine Impfung gegen Hepatitis A und B braucht, dann kommen leicht mehrere hundert Euro zusammen und eben auch die Erstattung für eine Gesundheitsreise. Also Versicherte würden dann etwa für eine viertägige Reise statt 319 Euro mit dem Kassenzuschuss nur 39 Euro bezahlen.
Die Warentester empfehlen, zuerst nach individuell passenden Zusatzleistungen zu suchen und erst dann auf den konkreten Gesamtbeitragssatz zu schauen. Zur Orientierung, als günstig gilt derzeit ein Satz von rund 15,50%. In der Untersuchung boten dies beispielsweise die Krankenkassen BKK Firmus, HKK und Audi BKK. Wechseln sollte, wer mit der eigenen Krankenkasse unzufrieden ist, sagt Warentesterin Alisa Kostenow, weil sie beispielsweise zu teuer oder weil man unzufrieden mit dem Service ist. Und der Weg zu einer neuen Kasse sei relativ einfach, man müsse vorher aber mindestens 12 Monate Mitglied bei der alten Kasse gewesen sein. Ausnahme: bei einer Beitragserhöhung der bisherigen Kasse gilt ein Sonderkündigungsrecht.
Man muss einfach der neuen Krankenkasse mitteilen, dass man dort Mitglied werden möchte, und dann kümmert sich die neue Krankenkasse um alles Weitere. Das heißt, sie kündigt auch bei der alten Krankenkasse, klärt, zu welchem Termin der Wechsel möglich ist und teilt das dann dem Versicherten mit. Und dann muss der Versicherte nur noch dem Arbeitgeber Bescheid sagen, dass er die Krankenkasse gewechselt hat.
Fazit der Warentester: gesetzliche Krankenkassen unterscheiden sich vor allem durch ihre Extraleistungen, die sie ihren Mitgliedern bieten. Und wer über einen Wechsel nachdenkt, muss auch keine großen Bedenken haben, denn Nachteile seien ausgeschlossen. So Alisa Kostenow.
Auch wenn man schon älter ist oder bestimmte Erkrankungen hat, darf die neue Krankenkasse niemanden ablehnen bei einem Krankenkassenwechsel. Also da muss man keine Befürchtung haben oder dass deshalb auch der Beitrag teurer wird. Das ist bei der gesetzlichen Krankenversicherung nicht der Fall.
Welche gesetzliche Krankenversicherung ist die richtige für mich und lohnt sich ein Wechsel? Dieter Nürnberger ist dieser Frage nachgegangen. Und wir kommen wie immer an dieser Stelle zur Wirtschaftspresseschau. Deutschland fällt einer Studie zufolge im internationalen Vergleich bei der Wettbewerbsfähigkeit zurück.
Dazu schreibt die Augsburger Allgemeine: Der Absturz ist die Folge politischer Fehlentscheidungen. Für den Atomausstieg ketteten sich SPD und Union an russisches Gas, trotz Putins unverhohlen aggressiven Nationalismus, und bremsten zugleich den Ausbau erneuerbarer Energien. Und nun spulen SPD, Grüne und FDP trotz Zeitenwende ihre Politik aus einer anderen Zeit herunter. Soziale Wohltaten, teure grüne Klimabürokratie, rigide Schuldenbremse trotz Krise. Der Standort ist besser als diese Politik, doch diese Politik wirkt sein Potenzial gefährlich ab. Die Börsenzeitung spricht von einem Weckruf für die Politik und fordert weniger Bürokratie und Dirigismus, mehr Freiräume für unternehmerisches Handeln, eine Modernisierung des Steuer- und Abgabensystems für mehr Wachstum, Förderung von Zukunfts- statt Vergangenheitstechnologien und endlich wirklich mehr Geld für die Bildung. Die Süddeutsche Zeitung gibt zu bedenken, auch die fortschrittsfreundlichste Koalition kann Deutschland nicht neu erfinden. Die staatliche Verwaltung, der Arbeitsmarkt, die Branchen, der Sitz der Firmen, der Föderalismus, überall sind Strukturen über Jahrzehnte gewachsen, die nur mit größter Mühe verschoben werden können. Deutschland tut sich besonders schwer mit dem Wandel. Die Dinge mal anders zu machen, gar innovativ, passt offenbar nicht zu deutscher Perfektion, der sich viele verpflichtet fühlen. Das Bundesumweltministerium hat seinen Entwurf für eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie in die Ressortabstimmung gegeben. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bemerkt: Die hohe Abhängigkeit von primären Rohstoffen wird in Zeiten geopolitischer Krisen immer riskanter. Deswegen geht es bei der Transformation zur Kreislaufwirtschaft auch nicht nur um Umwelt- und Klimaschonung, sondern um ein hartes industriepolitisches Thema. In der Wirtschaft hat man deshalb schon mit einiger Ungeduld auf die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie gewartet. Nun ist der Entwurf da. Die Herausforderung besteht darin, für etliche Branchen und unzählige Produkte ein funktionierendes Kreislaufsystem zu entwickeln. Die Ampelregierung kann hier zeigen, dass sie aus Fehlern gelernt hat. Es gilt, Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und neue Bürokratielasten tunlichst zu vermeiden.
Das war sie, die heutige Wirtschaftspresseschau. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meinem Kollegen Benjamin Hammer am Mikrofon. Und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.